Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Was ist Renaissance? Leicht dahergesagt. Eine Rückbesinnung auf die geistigen und kulturellen Werte der Antike, heißt es. Doch als Leonardo die 60 überschreitet, nagelt ein Martin Luther seinen öffentlichen Frust über die damaligen Zeiten an eine Kirchentür. Oder es wird ein anklagendes Buch Der Hexenhammer über Gerichtspraktiken mit Folter und Gottesurteilen gedruckt. Nicht nur in deutschen Landen lodern die Scheiterhaufen, auch in Italien, Spanien, überall. Auch Jeanne d'Arc ist keines natürlichen Todes gestorben. Vor den Fassaden der Renaissance taumeln die Abendländer, angeführt von wenig glaubenswürdigen Kirchenfürsten, immer tiefer in die Desaster der Reformationsunwilligen, die Denkanstöße verteufeln. Versuchen wir uns Renaissance etwas anschaulicher, eben am Beispiel und den Denkanstößen Leonardos zu erklären. Beginnen wir also in Amboise, oberhalb der Loire. Wir stehen auf einem Balkon einer wahrhaft königlichen Renaissance-Residenz. Unser Blick fällt auf den Fluss, fällt auf eine Brücke. Und genau den gleichen Blickwinkel hat auch Leonardo da Vinci, als er 1517 hier ankommt. Die Loire in der Literatur beschrieben.
Es ist ein Blick, mit dem man die ganze Landschaft mit einem einzigartigen Panorama erfasst. Das Flusstal dehnt sich hier breit und ist von mehreren Armen der Loire durchzogen, aufgefächert in blühende Inseln, in Auen und blinkenden Wasserläufen. Und bei gutem Wetter kann man auch noch die nahe Stadt Tours erkennen.
Brücke und Schloss sind 1516 Bühne einer typischen Renaissance-Inszenierung, einer Art antike Brot- und Spieleveranstaltung. Es gibt was zu begaffen. Der junge französische König, Franz I., 21 Jahre, zieht mit Pauken- und Trompetengeschmetter hier über diese Brücke in sein Schloss ein. Malen wir uns doch selber ein Bild und wählen wir die notwendigen Farbstifte dazu aus den königlichen Reisenotizen.
Die Hof- und Reisegesellschaft wird gezogen und getragen von 18.000 Pferden. 18.000! Man reist mit unzähligen Wagen und mit kostbaren Wandteppichen, mit Möbeln, Gold- und Silbergeschirr und Luxuszelten. Die Schlösser sind damals innen kaum eingerichtet, so muss eben immer alles mitgeführt werden. Wenn in Friedenszeiten der französische Hof ganz beisammen ist, so reist also ein Tross von rund 20.000 Personen. Adel und Klerus und Personal und Künstler, darunter mehr als 12.000 Berittene.
Da ist also eine gewaltige Karawane in der Länge eines heutigen Rosenmontagszuges in Mainz unterwegs. Des Königs Fanfarenbläser und Trommler sorgen für eine euphorische Musikkulisse. So etwa mag es sich angehört haben. Der Graf von Amboise eilt der jungen Majestät entgegen, begrüßt devot den König an der Loirebrücke, erkennt ihn aus dessen Jugendjahren hier in Amboise.
Vorweg marschieren 5 Reihen Bogenschützen in Weiß, dem Sinnbild der Reinheit und der Macht. Auf ihrem Rücken winden sich eingestickte Salamander, das Wappentier von François Premier. Ihnen folgt der König in Blau. Sein Hut, sein Überwurf, beides aus blauem, mit goldenen Lilien besticktem Samt. Auf des Königs Hut funkelt eine ganze Sammlung von Edelsteinen. 2 blau-grün gekleidete Stallmeister führen den Paradeschimmel des Königs.
So tänzelt also Franz I. auf seinem Lieblingspferd über die Brücke. Die sehr ansehnliche, jugendlich-sportliche Majestät wirft gönnerhaft Geldmünzen unter das jauchzende Volk. Das hatte in jener Zeit aber nicht allzu viel zu frohlocken. Es ist Geld, das der König Regal nie hatte. Geld, das er sich teuer mit 16% bei italienischen Bankhäusern in Florenz und Mailand leihen muss, damit er es mit vollen Händen zu allen Fenstern der Renaissance rauswerfen kann. Adel und Klerus amüsieren sich damals hinter den sicheren Mauern ihrer Schlösser, tanzen und vermählen und vermehren sich. Sie sind zufällig von der Steuer befreit. Währenddessen darbt das Volk der französischen Steuerzahler, das die luxuriöse Sause bezahlen darf. Es gibt im Lande Aufstände und Schwierigkeiten, ähnlich wie bei heutigen Blaulichtgipfeltreffen an der Elbphilharmonie. Michael Kleu, Sie sind mein Begleiter. Sie können uns die historischen Umstände etwas handlicher sortieren.
Der junge König weilt zudem häufig hier in Amboise, auch weil seine anderen Schlösser noch im Bau oder im Umbau für die Ansprüche der Renaissance sind. Franz I. verbringt in den drei Leonardo-Jahren gerne die Sommer, oft auch den Herbst in Amboise. Auch sein ersehnter Thronfolger, der kleine Prinz François, wird in Amboise geboren.
Mit dem jungen König haben wir also einen Hauptdarsteller unserer Leonardo-Hommage schon in Amboise. Kommen wir nun endlich zu den Reise- und Lebensnotizen von Leonardo da Vinci.
In Italien sind schlechte Zeiten für Meister Leonardo. Der ist 63 Jahre alt. Zwei seiner berühmten Kollegen, Michelangelo und Raphael, schaffen es, den Papst für ihre Pläne beim Bau der neuen Petersbasilika zu entzücken. Leonardo wird ignoriert. Vielleicht auch, weil seine anatomischen Studien an Menschen und Leichen und an einem Ochsenherzen nicht erwünscht sind. Solche intimen Forschungen verbietet der Papst. Trotzdem gehört auch Leonardo zum repräsentativen Gefolge, als Papst Leo X., ein Medici, in Bologna sich zum ersten Mal mit dem neuen charismatischen französischen König Franz trifft. Dabei kommt es wohl auch zu einer kurzen Begegnung zwischen Franz und Leonardo. Der König, 42 Jahre jünger, ist fasziniert von dem Maler, fasziniert von dem Schöpfer des riesigen, 9 Meter breiten Abendmahlfreskos in einem Mailänder Kloster, das König Franz schon besichtigt hat. Der Alte, also Leonardo, fühlt sich geschmeichelt. Er spürt ein hohes Interesse bei dem Franzosen, der perfekt Italienisch spricht. Leonardo merkt, statt der verkrusteten Welt der Kurie und der Ablasshändler gibt es also einen jungen, kunstsinnigen Kerl in Samt und Seide. Der König unterhält sich mit Leonardo auf gleicher Augenhöhe. Zudem stirbt auch noch Leonardos Protégé, ein Herzog. Ohne Gönner sieht man im Alter alt aus.
Und Franz I. kennt wohl diese Situation Leonardos. Er lädt ihn zu sich nach Frankreich ein und bietet ihm einen sorgenfreien Lebensabend, ein Sanssouci an der Loire. Salopp formuliert, mit dieser Riester-Rente in Aussicht löst Leonardo in Italien alles auf, lässt seine umfangreichen Dokumente, seine Zeichenstudien und 3 Bildnisse, an denen er besonders hängt, dabei auch die Mona Lisa, in Kisten verpacken. Und er nimmt auch seine beiden Assistenten mit, die auch Leonardos Liebhaber sein sollen. Dann geht er in ein Reisebüro und lässt sich einen Routenplan Mailand-Amboise ausdrucken. So tritt er seine letzte große Reise ohne Rückfahrtticket an. 973 Kilometer, fast 1000 Kilometer auch über die Alpen. Und 3 Monate später im Herbst kommen sie in Amboise an der Loire an. Und sie zeigen mir jetzt hier ein Porträt Leonardos.
Es ist ein Selbstporträt, das er in Amboise fertigt. Da ist er real 64 Jahre alt. Er hat aber das müde, das erschöpfte Gesicht eines Greises. Er weiß, auch in der Beziehung mit seinen Begleitern, dass er kein junger Mann mehr ist. Leonardo hat nicht umsonst menschliche Körper studiert.
Und jetzt blättern wir in einer Mappe mit Kopien von anatomischen Studien von Leonardo. Da sehe ich ja die Hebelwirkung von Schultern- und Rückenmuskulatur, ein faszinierender Blick in das Innere eines gläsernen Menschen, wohlgemerkt in den Zeiten der Renaissance, also noch ohne Röntgenschirm. Heute baumelt Leonardo als Kopie in fast jeder Arztpraxis von der Wand. Oder für mich, ja, noch sensationeller, der Bauch einer schwangeren Frau wie ein Fötus in der Gebärmutter liegt. Und dazu passt ein interessanter Bericht einer vornehmen italienischen Reisegesellschaft. Ein Kardinal mit Gefolge besucht den Leonardo hier in seinem Schlösschen. Leonardo ist also an der Loire fast eine touristische Attraktion. Und wir lesen:
Der Meister zeigt seiner Eminenz drei Gemälde. Ein Bildnis einer Florentiner Dame, ein Bildnis von Johannes dem Täufer und eine Madonna mit Kind, alle sehr vollkommen. Dieser Edelmann hat viel über Anatomie geschrieben, mit zahlreichen Abbildungen von Körperteilen wie den Muskeln, Nerven, Adern und den Windungen der Eingeweide, so dass es möglich ist, den Körper des Mannes oder der Frau zu erkennen, wie es noch nie jemand zuvor getan hat. All das sahen wir in seinem Haus mit eigenen Augen. Und er sagte uns, er habe schon mehr als 30 Leichen seziert, Männer und Frauen jeglichen Alters.
Auch Leonardo spürt sein Alter. Zudem hat er 1517 in Amboise wahrscheinlich einen Schlaganfall mit Lähmungserscheinungen an der rechten Seite. Aber weil er Linkshänder ist, kann er weiterarbeiten.
Wir sind nun an dem repräsentativen Herrenhaus Le Clos Lucé angekommen, unweit des Schlosses, auch mit einem schönen Park, das vom König für seinen italienischen Gast samt Dienerschaft reserviert war. Und hier im Parterre hat man für uns Besucher Leonardos Stifteleien, seine technischen Studien in Modellen ausgestellt. Da hängt beispielsweise ein Mensch schwebend in einer Variation von Fallschirm. Nebenbei recherchiert, erst 320 Jahre später springt ein erster Franzose wagemutig und unfallfrei aus einem fliegenden Ballon mit einem ähnlichen Fallschirm in die Tiefe. Leonardo war seinerzeit oft erheblich voraus. Oder ich sehe hier auch ein kleines Modell eines beweglichen Militärpanzers. Diese gerundete Panzerung ist aus extra hartem Holz. Leonardo hat dieses Modell von einer Schildkröte abmodelliert. Ein Elektroauto war ihm aber vor 500 Jahren noch nicht eingefallen. Aber sein Holzpanzer wird schon CO2-frei nur mit menschlicher Muskelkraft bewegt. Und jetzt hier im oberen Hauptgeschoss ist Leonardos Schlafzimmer. Und 1519 ist es dann auch sein Sterbezimmer. Und wir lesen über diese drei Jahre an der Loire, diesmal aus der Feder eines anderen Besuchers, dem Florentiner Bildhauer-Kollegen Benvenuto Cellini.
Weil König Franz ein Mann von so reichem und großem Talent war und auch einige Kenntnisse des Griechischen und Lateinischen besaß, war er gänzlich berauscht von Leonardos großartigen Fähigkeiten und fand ein großes Vergnügen am Zuhören. Der König sagte mir, er könne sich nicht vorstellen, dass es einen anderen Menschen auf dieser Welt gäbe, der größeres Wissen als Leonardo besitze und dass er wahrhaft ein großer Philosoph gewesen sei.
Wir sind wieder unten im grünen Park von Le Clos-Lucé, dazu gleich noch mehr. Wir sehen aber jetzt in unserer Mappe die bekannteste Skizze Leonardos.
Es ist eine sogenannte vitruviarische menschliche Proportionsstudie, die wir ja alle kennen. Ein sportlicher, nackter Mann der Antike steht in einem Kreis und gleichzeitig in einem Quadrat. Seine ausgestreckten Arme und Hände berühren den Rahmen des Kreises und seine gespreizten Beine, Füße und Zehen den unteren Rahmen. Es ist gewissermaßen eine goldene Schnittstudie, Symbol für Schönheit, Körperbewusstsein, für Kraft und Gleichmaß. Quasi Leonardos Quadratur des Kreises zeigen die idealen Maße des menschlichen Körpers.
Nun zu der gehörten Musik. Im Frühsommer 1518 kommt in Amboise die Zeit der höfischen Maskenfeste und Umzüge. Im Mai findet hier die Taufe eines zweiten königlichen Prinzleins statt, verbunden mit der Hochzeit einer königlichen Cousine mit einem Herzog Lorenzo de' Medici, einem Neffen des Papstes. Und der Papst ist ebenfalls aus dem umtriebigen Hause Medici. Man könnte fast sagen, es ist wie die Vermählung von Ferrari und Alfa Romeo mit Peugeot und Renault. Um aber im Bild zu bleiben, die Karosserie des Automobile designt natürlich Leonardo. Er ist der Maître de Plaisir dieses Festes. Er schreibt quasi das Drehbuch, führt Regie. Malen Sie uns doch vielleicht eine kleine Kostprobe einer Renaissance-Fete aus.
Man muss es sich als eine gigantische Revue oder Musical vorstellen. Sänger und Sängerinnen hängen am dunklen Abend über der Festgesellschaft an unsichtbaren Zugseilen und werden mechanisch hin und her bewegt, wie fliegende Figuren. Dazu am Boden Balletttänzer aus Italien, alle unter der besonders festlichen Musik des Hofkompositeurs. Und alles huldigt König Franz I. In Notizen lesen wir:
Auf dem nördlichen Platz des Schlosses hatte man einen Triumphbogen errichtet. Darauf stand eine nackte Figur, die in der einen Hand Lilien und in der anderen Hand ein Bild eines Delfins hielt, in Anspielung auf den kleinen Dauphin. An einer Seite des Bogens sah man einen tanzenden Salamander, das Wappentier des Königs.
Und Leonardo zeichnet dazu in seiner Regieanweisung auch andere Figuren und Posen. So tritt auch ein großer wilder mechanischer Löwe auf, der auf den König zustürzt, dann hält er plötzlich inne, und aus seinem aufgerissenen Maul fallen Lilien und andere Blumen heraus. Der Meister verwendet dabei auch Kulissen und Ideen aus seiner Inszenierung zuvor am Hof von Mailand, spielerische Figuren, dem Showgeschäft der Renaissance entsprungen.
Leonardo als Showmaster. Zwei solcher großen Spektakel sind im Schloss von Amboise datiert. Ein letztes großes Fest gibt Leonardo seinem Gastgeber, dem König, hier im Park seines Herrenhauses Le Clos-Lucé. Dann ist seine Show zu Ende. Er nimmt die königlichen Komplimente entgegen. Und übersetzt heißt das, auch Leonardos eigene Show geht zu Ende. Er fertigt eine letzte Serie von Zeichnungen vom sintflutartigen Untergang und dem Ende der Menschheit. Eine depressive Endstimmung, Fragezeichen. Zu Ostern 1519 diktiert der Meister sein Testament. Er verteilt seine Habe, da stehen ja auch noch drei echte Leonardos, darunter die Mona Lisa.
Möglicherweise hat Franz I. die Mona Lisa für 4000 Taler gekauft. Sie hängt dann gerahmt im Schloss von Amboise, wechselt später nach Fontainebleau. Dann beschafft sich Ludwig XIV. Die Mona Lisa und holt sie in sein neues Schloss Versailles. Später hängt sich Kaiser Napoleon das Kunstwerk eigenhändig ab und in seinem Schlafzimmer wieder auf. Und heute lächelt die Mona Lisa, streng bewacht, im Louvre zu Paris.
Und es kommt noch eine pikante Notiz hinzu, aus Quellen zusammengefasst.
Im Zweiten Weltkrieg, bevor die Deutschen in Frankreich einmarschieren, werden im Louvre die wertvollsten Kulturgüter in Kisten verpackt, darunter auch die Mona Lisa, und werden in den Kellern des gewaltigen Schlosses Chambord versteckt oder deponiert. Und auch Hitler wusste es, als er 1940 der Hauptstadt Paris nach dem deutschen Blitzsieg einen Blitzbesuch im Morgengrauen abstattet.
Aber die Deutschen lassen die Finger von der Lisa in Chambord. Ich sehe die Mona Lisa hier auf einer postkartengroßen Kopie. Und wegen des unergründlichen Lächelns dieser Mona Lisa ist ja immer wieder gerätselt worden, worüber sie lächelt. Ist es, warum Leonardo das geheimnisvolle Porträt in Italien nicht dem Auftraggeber, einem vermögenden Florentiner Seidenhändler, ausgehändigt hat, also auf das Honorar verzichtet? Es gibt Dutzende Vermutungen, auch die Mona Lisa habe etwas von den Gesichtszügen von Leonardos hübschen Intimfreund Salei. Fragezeichen. Leonardo da Vinci stirbt in Amboise als des Königs erster Maler, erster Architekt und Mechanikus. Seine kleinen Geheimnisse nimmt der große Leonardo da Vinci am 2. Mai 1519 mit in sein Grab. Seine Bilder und seine Zeichnungen lässt er uns als Andenken in den Museen zurück.